Also Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Oder vielleicht ein UFO? Hattet ihr schon mal eine schlimme Vorahnung? Oder eine gute? Und das, was ihr geahnt habt, ist dann wirklich eingetroffen? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder den Yeti? An Nessie oder an Kobolde und andere Fabelwesen? Seid ihr der Meinung, dass es auf unserem Planeten noch mehr gibt, als das, was wir mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können? Dass wir in den unendlichen Weiten des Universums nicht alleine sind? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn unser kleiner Podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen Dingen. Wir sind keine Wissenschaftler oder Parapsychologen. Nein, wir sind einfach nur neugierig. Die erwachten Drachen am Untersberg. Markus, was hat es damit auf sich?
Die erwachten Drachen am Untersberg. Ja, ich hatte vor 3 Wochen, denke ich, ein Gespräch mit Mönchen am Untersberg. Und zwar waren es Mönche, die aus der Schweiz, die in Schweiz ihr Kloster haben und jetzt seit geraumer Zeit in Österreich verweilen, sprich in Salzburg, und sich so auch dem Untersberg widmen. Und was hat es mit diesen Mönchen auf sich? Oder mit den Drachen? Da komme ich später noch dazu, zu den Drachen. Wir hatten damals schon bereits vor circa 2 Jahren zu unseren Buchforschungen Kontakt zu buddhistischen Mönchen aufgenommen. Ja. Wie ich damals auch in den Büchern beschrieben habe, recherchierten wir hierzu zu genau dem Thema der schwarz-violette Stein am Untersberg. Leider war es uns zur damaligen Zeit nicht wirklich möglich, dass wir damals ein Treffen mit den Mönchen abgehalten haben, aus diversen Gründen. Grund hierfür waren unter anderem auch diverse Einwirkungen von der Gegenseite, von Geheimbünden, die uns auch die weiterführende Arbeit zu den schwarz-violetten Steinen etwas behindern wollte. Ja. Und ja, der Grund, weshalb wir damals schon Kontakt suchen wollten, das war unter anderem, da diese Mönche auch um diese schwarz-violetten Steine wussten oder um die Kraft der schwarz-violetten Steine wussten. Und ja, war es dann schlussendlich so, dass wir letztes Jahr erst im Jahr 2019 oder Mitte 2019 immer mehr gepocht hatten, dieses Treffen endlich zu bekommen mit diesen Mönchen, das was schon vor 2-3 Jahren angestanden wäre, da es damals schon im Gefühl der Menschen war oder auch von uns, dass sich bald etwas verändern würde. Und ja, interessant, es ist im März 2020 ist die Krise dann gekommen und ja, folglich hatten wir irgendwo allesamt irgendwo das richtige Gefühl hierzu. Und das war auch spannend, wenn wir hatten damals im Jahr 2019 den Wendezeitkongress veranstaltet, da ich mit einem Kollegen gesprochen hatte, gesagt habe, hey, lieber Mario, so hat er geheißen, wir müssen bald was machen, denn ich fürchte, dass sich bald etwas ereignen wird, was sehr, sehr vieles verändern wird. Das haben uns auch damals diverse Mönche mit auf den Weg gegeben, wo leider Gottes weiterführende Gespräche nicht möglich waren. Und ja, wir hatten es dann tatsächlich geschafft, erst vor 2 oder vor 3 Wochen dieses Gespräch einzuläuten, das wir damals geplant hatten. Diese Mönche hatten sich bei meinem Kollegen gemeldet und wir hatten das Gespräch. Und zwar am 26.03.2021 hatten wir am Fuße des Untersbergs dieses Gespräch mit den Mönchen.
Mit dem buddhistischen Mönch?
mit den Buddhisten, es waren einige buddhistische Mönche, die uns zu Beginn mal in so Riten eingeweiht hatten oder uns gezeigt hatten. Ja, das war so eine interne Lehre, was sie gerade gemacht haben. Und das waren so, ich denke, 5 Mönche, was ich noch im Kopf habe. Und mit einem sind wir dann speziell zu dem Thema, Untersberg, zu dem Thema aktuelle Zeitqualität gekommen und auch interessanterweise zu dem Thema, das ich schon vor ein paar Monaten aufgegriffen habe, wo gerade der Lockdown gewesen war in Berchtesgaden in Salzburg, wo mysteriöse schwarze Jeeps den Untersberg beschattet hatten. Und all dies wurde uns damals dann von diesem einen Mönch, wir hatten einfach weiterführende Gespräche mit ihm, ja.
Diese buddhistischen Mönche, wo kamen die her? Sind die von weit her angereist? Oder ich meine, es gibt ja auch hier buddhistische Klöster.
Ja, also ich weiß nicht, dass diese Mönche in der Schweiz ihr Kloster haben, ja, okay. Ihr reguläres Kloster, und aus was für Gründen auch immer waren sie mit einer Gruppe von 20 oder 15 oder 20 Mönche, die sind jetzt in Salzburg. Ich weiß aber nicht, wie lange. Die gehen dann wieder zurück in die Schweiz, ja.
In welcher Verbindung stehen denn die buddhistischen Mönche mit dem Untersberg? Inwiefern ist denn der Untersberg für diese Mönche wichtig?
Ja, das ist eine gute Frage. Da sind wir auch nicht ganz, ganz weitergekommen. Das Interessante ist, es hat ja damals schon den Dalai Lama den Untersberg als das Herzchakra Europas bezeichnet, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Ja. Also können wir hier schon mal auf einem Zusammenhang schließen, auch wenn der nur grob ist. Bei weiteren Gesprächen hat sich bei uns doch jedoch herausgestellt, dass diese Mönche, die hier am Untersberg waren, ja, mit denen wir gesprochen hatten, die ja im Prinzip, wie schon gesagt, von Schweiz zu Besuch in Salzburg waren, im Prinzip auch um die Kraft des Untersbergs wussten, und sie sagten uns auch, dass Portale sich öffnen würden, dem Universum hin, dass im Prinzip die Wesenheiten, die Naturwesenheiten mit Mikro-Makrokosmos, die in Verbindung stehen, nun endlich in ihrer Ruhe sind und dass die Drachen ebenso erwacht sind. Ja? Und das war für uns das Interessante im Bezug auf diese Drachen, denn wie uns dieser Mönch erklärt hatte, gibt es in China oder in Japan so eine Legende, so eine Sage von den Drachen, die eines Tages erwachen werden und die Welt in eine Art Chaos stürzen. Ja? Und insofern haben wir einfach auch den Zusammenhang mit Untersberg erkannt, ja.
Interessant ist, dass du wieder Portale erwähnst, dass diese Mönche Portale erwähnen. Es ist wirklich sehr interessant, dass man immer wieder auf Portale stößt, wenn man recherchiert. Ja, dieser Drache, der erwacht ist, was hat es denn damit auf sich? Ich kann es mir schon vorstellen, wo es hinführt.
Ja, dieser Mönch berichtete uns von einer Vorsehung und schlussendlich von einem Zeitalter, das bereits seit einer halben Ewigkeit nur darauf wartet, umgesetzt zu werden. Viele Menschen werden gehen und manche werden es erkennen. So hat er uns im Prinzip mit seinen kryptischen Aussagen am Berg stehen lassen, sage ich mal. Also das Gespräch hat nicht sehr lange gedauert, muss ich auch dazu sagen. Er erklärte uns mit diesen kurzen, bündigen Sätzen, dass im Prinzip jene Vermutung eintrifft, die wir bereits vor einigen Jahren schon hatten, aufgrund unseren Recherchen. Und da geht es eben um diesen Glauben eigentlich von diesen Drachen, ja. Und diese Drachen, wie schon gesagt, die sind ja ein wesentlicher Bestandteil in der chinesischen Kultur an sich. Schon in dem jahrtausendalten Weissagungsbuch der Chinesen im I Ching zum Beispiel, ja, da hat der Drache eine sehr, sehr große Bedeutung. Laut den Legenden bestimmt der Drache zum Beispiel, wie das Wetter sich entwickelt und vieles mehr. Es gibt lokale Drachengottheiten, die sie auch heute noch in der ländlichen Gegend anbeten, um zum Beispiel um Regen zu bitten und vieles mehr. Und da gibt es gutartige Drachen, wie auch ja, so bösartige Drachen, wie uns dieser Mönch das erklärt hat. Und das sind eben diese zwei Sorten, im Prinzip Wasserdrachen, die Gottheiten von Gewässern, sowie Feuerdrachen und vieles, vieles mehr. Und da gibt es eine Legende und die erzählt ebenso, dass diese zwei Drachengottheiten, die es im Prinzip gibt, das eine sind die Feuerdrachen und das andere die Wasserdrachen, in einer besonderen Zeit aufeinandertreffen würden, um so die Herrschaft des um die Herrschaft des anderen Universums zu kämpfen. Ja? Das ist halt diese Legende. Und sollte dies geschehen, ja, dass diese Drachen erwachen und um die Herrschaft des gänzlichen Universums kämpfen, so werden sie die Menschen im Prinzip im Feuer der obersten Drachenkrone spalten. Ja? Und hier können nur diejenigen überstehen, die dem Herrscherdrachen auch folgen können. Also das ist schon ein sehr, sehr tiefgreifende Legende, wenn man sich diese Dinge etwas näher betrachtet. Und das ist sehr faszinierend, was uns hier dieser Mönch im Prinzip mit diesem Drachenkult oder mit dem Glauben auch in Bezug auf den Untersberg mitgeteilt hat. Ja.
Was hast du denn mitgenommen aus diesem Gespräch? Wie deutest du denn dieses Gespräch und was er dir da gesagt hat über das Erwachen der Drachen?
Das Spannende für mich ist weiterführend, dass es aufgrund dieser Legende und dieser Sage, ja, wenn wir das aus spiritueller Sicht sehen, was ja die Mönche machen, ja, die sehen ja diesen Drachen auf spiritueller Basis. Das ist ja nicht ein Drache, der sich tatsächlich erhebt und den man sieht, ja, und der einen frisst oder dich mit Feuer vernichtet. Nein, das sind ja alles spirituelle Ansätze, die im Prinzip das Weltgeschehen beschreiben. Und weiterführend war es für mich schon sehr, sehr spannend, denn wie wir uns das etwas näher angesehen haben mit diesem Drachenkult, ja, da kommen wir auch im Prinzip wieder auf den Bund der Hüter, ja, die im Prinzip sich damals schon vor Jahrzehnten sich die Aufgabe gemacht hatten, in unserer Welt einzuwirken und um eine diverse Endschlacht vorzubereiten, eine Apokalypse vorzubereiten, beziehungsweise nicht den Weltuntergang, sondern eine Neuordnung unserer Gesellschaftsstruktur. Und dieser Bund der Hüter, den habe ich auch damals bei mir in den Büchern beschrieben. Das ist im Prinzip ja ein Bund, den es ja eigentlich nicht gibt, aber der sich genau diesen Dingen ja missioniert fühlt, einfach schon seit Jahrzehnten hier einzuwirken, spirituell, aber auch materialistisch, um einfach dieses Neue hervorleben zu lassen. Ja. Und spannend wird es dann, wenn man sich dieses ganze Grundkonstrukt ansieht von diesem Glauben oder den Glaubenssätzen, was mit diesen Drachen einhergeht. Zum Beispiel hatten wir vor 2-3 Wochen den Pharaonenumzug in Ägypten.
Ja.
Und auch hier erkennen wir wieder den Drachenchaoskampf. Ich habe hierzu auch irgendwo auf einer Webseite von mir mal was veröffentlicht, finde es jetzt gerade nicht, aber es ist im Prinzip eine, wenn man sich diese Pharaonengeschichte ansieht, ja, und mit diesem ja, Pharaonentransport, wie der gerade passiert ist zu Ostern. Warum gerade zu Ostern? Ja, es ist das Wochenende der Auferstehung. Und wenn wir uns dann diese Pharaonengottheiten ansehen in den Thule-Schriften, ja, in diesen Geheimbund-Schriften im Prinzip, aus der Thule-Gesellschaft in Deutschland, so erkennen wir, dass diese Pharaonen damals zu Gottheiten herangezogen, also angepriesen wurden. Und da fällt unter anderem der Name Malok oder Malok der Große und viele, viele weitere Namen. Und es geht im Prinzip hier genau in diese Richtung rein, dass auch hier, wenn diese Götter wieder erwachen, ja, es zu einem Chaos-Drachenkampf kommen wird, wo es im Prinzip ja, gut gegen böse geht und somit auch ein Gott das Zepter übernimmt für diese Erde, ja, so wie es auch in dem Film X-Men, der Apokalypse, beschrieben wird. Erst gestern habe ich ihn mir angesehen, der wird auch wunderschön beschrieben. Und das sind halt diese okkulten Niederschriften der Geheimbünde. Und das Spannende ist, wenn man das einfach alles zusammenträgt, dann ergibt das einfach einen Sinn. Ja? Und das ist das Faszinierende für mich persönlich gewesen, in Bezug auf das Gespräch mit diesen erwachten Drachen. Und dieser Mönch hat es ja auch gesagt, es gibt eben weltweit verschiedenste Punkte, wo es diverse Meisterdrachen gibt. Und diese Meisterdrachen, das sind so 7 bis 8 Meisterdrachen, die sind eben angeblich schon erwacht und schlagen diese, ja, diese spirituelle Schlacht oder diesen Krieg, ja, den wir anscheinend auf materialistischer Ebene hier mitbekommen, mit Corona, mit dem ganzen Wettrüsten, Russland, Ukraine und sonstige Dinge. Ja.
Das wollte ich eben sagen. Vielleicht ist dieser erwachte Drache die aktuelle Situation. Ne? Die ist ja wirklich am Kochen im Moment. Und das kann man wirklich darauf ja, projizieren, ne? Wahnsinn.
Ja, also tatsächlich, also wenn man da einfach die Sachen zusammenträgt, ja, anhand von den Legenden, den okkulten Niederschriften und auch zum Teil den Sagen und auch den Prophezeiungen vom Alois Irlmeier zum Beispiel, dann kommt genau in diese Richtung, dass das eigentlich alles irgendwie zusammenhängend ist und ja, da kann man eigentlich von keinem Zufall mehr sprechen, ja.
Nein. Hast du dieses Gespräch mit diesem Mönch oder mit diesen Mönchen aufgezeichnet? Kann man sich dieses Gespräch irgendwo ansehen oder anhören?
Nein, also dieses Gespräch wurde nicht aufgezeichnet, weder mit Video noch mit Ton, da es schon sehr, sehr schwierig war, überhaupt dieses Treffen abzuhalten. Und es durfte nicht mal mein Kollege dabei sein, obwohl der kontaktiert wurde. Also das war eine sehr, sehr sensible Angelegenheit. Insofern gibt es hierzu auch keinen Ton und keinen Bild. Ich habe damals einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht auf meiner Homepage. Und ja, die weiterführenden Dinge, die werden dann auch in den zukünftigen Büchern mal erscheinen zu diesem Mönch, ja.
Also es gibt zum Thema die erwachten Drachen am Untersberg aktuell noch nichts in einem deiner Bücher?
Nein, aktuell zu den erwachten Drachen gibt es noch nichts, da das eben ganz neu ist, ja.
Okay, da bin ich wirklich sehr gespannt. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig geworden, weil du gemeint hast, das war ein bisschen heikel mit diesen Mönchen, auch in Kontakt zu treten mit diesen Mönchen, war nicht so ganz einfach, meinst du? Und kannst du dazu ein bisschen was erzählen oder?
Ja, also wir hatten ja damals schon unsere Gefechte gehabt, dass wir überhaupt in Kontakt gekommen sind mit 2, 3 Mönchen. Das war vor 4 Jahren oder, nein, Entschuldigung, vor 3 Jahren in Bezug auf den schwarz-violetten Stein. Ja. Da hatten wir auch Riesenprobleme in der Freimaurerei bekommen, aus Italien heraus. Und es hat sich aber dann trotzdem, es ist dann trotzdem irgendwie gegangen. Und ja, wie schon am Anfang erwähnt, das hat dann längere Zeit nicht mehr funktioniert, dass wir da weiterführende Gespräche geführt haben. Das ist erst jetzt ja spontan entstanden, als mein Kollege eine Nachricht bekommen hat von einem dieser Mönche, dass jetzt ein Treffen in Salzburg möglich wäre. Und wir sind eben dann nach Salzburg gefahren und da hat uns gleich einer abgefangen von ihnen und hat gesagt, es darf nur einer mit in das Kloster herein. Wir mussten auch ja das Handy abgeben und wurden auch untersucht, ob wir da keine Wanzen bei sich haben oder drum habe ich das Wort sensibel erwähnt. Die wollten das halt einfach nicht, ja.
Spannend. Sind denn noch mehr Gespräche geplant mit den Mönchen oder Treffen?
Ja, es ist zwar jetzt unmittelbar nichts geplant, aber wir sind da natürlich dabei, dass wir den Kontakt aufrechterhalten, auch in Bezug der aktuellen Entwicklungen am Untersberg und natürlich auch der Krise, wie wir sie gerade haben. Und ja, wir werden auch diesen Masterdrachen, wie er beschrieben wurde von den Mönchen, beobachten.
Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was noch kommt. Ein weiteres Thema von uns heute ist der Klangstein am Dreisesselberg. Schaffen wir irgendwie den Sprung jetzt von den erwachten Drachen am Untersberg zum Dreisesselberg?
Ja, also der Dreisesselberg selber, den beschreibe ich ja als das Gegenüber vom Untersberg. Warum das Gegenüber? Vielleicht habe ich es schon mal einmal erwähnt. Der Untersberg selber ist ja bekannt als der Mitternachtsberg. Das geht aus den okkulten Schriften hervor, auch wie der Thule oder Causa Nostra oder den Tempelrittern, der Mitternachtsberg. Und jetzt haben wir Dreisesselberg, den Mittagsberg. Warum Mittagsberg? Der Dreisesselberg hat damals zur Babenberger Zeit Untornberg, so wurde er benannt. Und Untornberg übersetzt bedeutet nichts anderes als Mittagsberg. Und deshalb sage ich immer, das ist das Gegenüber vom Untersberg. Mitternachtsberg, Mittagsberg. Das ist ein sehr interessantes Bergmassiv. Bevor wir zu diesem Klangstein kommen, muss ich vorab mal erklären, dass dieser Berg im Prinzip auch der Berg der Götter benannt wird. Ja. Und zwar bis der ganze Dreisesselberg bis rüber in das deutsche Eck hoch, bis zum Lusengipfel schlussendlich. Und ja, es ist auch ein Berg, der im Prinzip bekannt ist für seine mächtigen und bizarren Felsformationen, aber auch für seine ja, undurchdringlichen Wälder und seine Sagen und Legenden schlussendlich auch. Und ja, das ist über Jahrhunderte hinweg, hat dieses Bergmassiv die Menschen immer wieder dazu inspiriert, Hexen, Geistersagen zu erzählen und vieles, vieles mehr. So hatte auch zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe eine Szene des Faust auf diesem Dreisesselberg auf einem Felsen in einer finsteren Walpurgisnacht spielen lassen. Also wir sehen schon, dieser Dreisesselberg ist auch geschichtlich sehr interessant und es ist halt noch nicht so bekannt gewesen bis jetzt, da ich das Buch damals, also wir haben sehr viel mit Einheimischen gesprochen und haben da sehr viel rausgewühlt, ja, und haben das im Prinzip zusammengefasst mit dem Buch Magischer Dreisesselberg. Und ja, da gibt es sehr, sehr vieles zu erzählen. Da könnte man wahrscheinlich noch 5 Stunden über das Bergmassiv selber sprechen mit seinen mysteriösen Dingen. Aber wir haben auch bei unserer Wanderung oder bei unserer Erforschung des Dreisesselbergs, neben diesen verrückten Steinkulissen, wo es ja aussieht, wie wenn da Pyramiden gebaut wurden, ja, das ist ja faszinierend. Oder ganze Monolithen, ja, liegen da herum, metergroß, die Kanten gerade geschliffen. Das ist ja wirklich faszinierend. Aber ja, wir haben dort auch einen Klangstein vorgefunden.
2019 war das. Hast du diesen Berg besucht, wenn ich richtig recherchiert habe?
Ja, genau.
Um was ging es in dieser Expedition? Ich nenne es mal Expedition. Wie hast du dich darauf vorbereitet oder um was genau war euer Ziel?
Ja, also angefangen hat das Ganze so, ein Kollege von mir, ein ehemaliger Freund, der hatte zu mir gesagt, naja, am Dreisesselberg durch diese ganzen Steinformationen, durch die Verrückten, ich sollte mir den Dreisesselberg mal ansehen. Er denkt nämlich, dass dort ein Megalithbau gestanden sein sollte, wenn nicht sogar ja, eine Bau, ja, ein Schloss oder ein ganzes Dorf von einer Urzivilisation, wie sie wir noch gar nicht kennen. Ja. Das war im Prinzip der Grund, und er hat mir Fotos gezeigt von diesen Gesteinsbrocken. Ja. Das war im Prinzip der Grund, weshalb wir gesagt haben, ja, das sehen wir uns an. Ja.
Über diese Gesteinsbrocken und diese herumliegenden Steine, das finde ich sehr interessant. Ich habe vorhin eine Lesung von dir angeguckt auf YouTube über den Dreisesselberg. Da hast du das erwähnt, diese herumliegenden Steine. Gibt es denn irgendeine Vermutung oder einen Hinweis darauf, dass das wirklich Gebäude waren oder ein großes Gebäude war, das zerstört wurde? Gibt's da irgendwelche Hinweise oder gibt es da gar nichts?
Ja, also man muss da die Kirche auch ein bisschen im Dorf belassen. Es wäre natürlich schön, ja, hier eine Schutthalde von Riesen oder von Aliens vorzufinden. Ja. Das wäre natürlich der ultimative Burner. Nur man muss die Kirche im Dorf belassen. Man muss sagen, dieses ganze Gebiet, ja, Dreisesselberg bis hoch in das über die Grenze nach Norddeutschland bis ins Mühlviertel nach Österreich runter, das war ja vor Jahrtausenden, wenn nicht sogar von Jahrmillionen, ja, das war ja eine riesige Gebirgslandschaft, ja, und durch diese Erosionen und das ganze Naturelle, ja, hat sich das so ergeben, dass sich auch die Gebirge so geformt haben, und der Dreisesselberg selber ist ja im Prinzip mit Granit und Quarz durchzogen. Ja. Mhm. Und das, was wir dort vorfinden, ist sehr viel Granit. Das Spannende jedoch hierbei sind die Kultstätten, die wir dort vorgefunden haben, die Klangsteine, die sich auf besonderen Linien befinden, dazu noch später, und eine Niederschrift auch aus der Babenberger Zeit heraus, wo eine Grenzpatrouille niedergeschrieben hat, dass dieser Steinhaufen einst ein Schloss gewesen sein muss oder eine Befestigungsmauer gewesen ist. Ja, so hat es niedergeschrieben. Ganz genau zitieren kann ich es jetzt nicht mehr, da müsste ich mir mein Buch hervorholen, da habe ich das Zitat reingepackt. Aber das ist der einzige Hinweis, den wir historisch belegt gefunden haben, wo irgendjemand aus der Babenberger Zeit schon niedergeschrieben hat in einem Grenzbegehungsprotokoll: Hey, liebe Leute, das kann kein natürlicher Stein sein, da war eine riesen Grenzbefestigungsmauer. Das ist spannend.
Das ist wirklich spannend. Und wenn es denn ein Schloss oder eine Burg gewesen sein muss, dann ist es ja umso merkwürdiger, dass es darüber keine Aufzeichnungen, gar nichts gibt. Und du redest von Kultstätten, die gefunden wurden. Kannst du mir darüber ein bisschen was erzählen? Das finde ich ganz spannend.
Ja, also dieses ganze Gebiet da oben, es ist ja voll gepflastert mit Kultstätten. Da könnte man auch 2 Stunden darüber sprechen und alles aufzählen. Mhm. Da gibt es ja eine wunderschöne Karte auch auf Google, wenn man eingibt Keltenschanzen Bayerischer Wald. Ja. Da könntest du Bücher drüber schreiben. Also dieses ganze Gebiet, es ist wirklich Schalensteine, Opfersteine, diverse Keltenschanzen, wie schon beschrieben, Druidenstätten, ja. Dort findet man alles vor. Das ist, und wir haben auch Nachweise gefunden, dass selbst aus dem Zweiten Weltkrieg die SS zu diversen Plätzen auch Untersuchungen gemacht haben. Auch damals hatten die diese Plätze weiter genutzt für ihre Dinge, was auch immer die gemacht haben. Und ja, da haben wir auch am Dreisesselberg, wenn wir jetzt am Dreisesselberg uns fokussieren, da haben wir die Teufelsschüssel, wo auch ein Klangstein steht. Wir haben neben der die Teufelsschüssel selber, das ist ja auch ein sehr schöner Platz, ein Kraftplatz schlechthin. Dort gibt es unzählige Legenden, Sagen, Mythen, nur zu diesem Platz alleine. Dann gibt es diesen Obelisken am Blöckensteiner See. Ja. Auch dort gibt es Schalensteine. Am Dreisesselberg selber haben wir natürlich auch den Königssitz, ja, mit seinen, wo die 3 Könige gesessen sind, laut der Legende, mit ihren Wollsackverwitterungen. Auch dort haben wir wieder so Schalensteine vorgefunden und Nachweise, dass im Zweiten Weltkrieg dort diverse Praktiken vollzogen worden sind, wie auch viele, viele mehr.
Wirklich Wahnsinn. Jetzt kommen wir aber mal zu diesen Klangsteinen. Was sind denn Klangsteine? Ja. Was machen die da?
Also die Klangsteine selber, wer sich schon ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, der weiß, es gibt Steine weltweit, die liegen herum, ja, und wenn man die mit einem Hammer anschlägt, dann hören sie sich an wie Metall. Mhm. Ich denke, der bekannteste Klangstein ist der Shiva-Stein in Indien. gibt es auch auf YouTube sehr viele Videos hierzu. Und bei diesem Stein ist bemerkenswert, er ist riesengroß. Wenn man daran klöppelt, dann hört sich dieser an, ja, wie Metall, wie hohles Metall. Der Stein liegt auf drei Punkten auf. Des Weiteren ist spannend, dass in einem Umkreis von diesem Stein, dem Shiva-Stein in Indien, die Erde bläulich ist. Und nicht rötlich, sondern bläulich. Mhm. Und weiterführend auch eine das war so eine Eidechsengattung oder wie sie es benannt haben, die es dort eigentlich gar nicht geben dürfte. Und auch die Menschen zur damaligen Zeit, die hatten diesen Klangstein, diesen Shiva-Stein mehr oder weniger vergöttert, dass sie immer gesagt haben, ja, der kommt nicht von hier, das muss von irgendeinem Gott stammen, ja.
Dieser Klangstein, weiß man denn, aus was der besteht? Oder was macht ihn so besonders? Was lässt ihn den Klang erzeugen?
Metall. Der Stein ist Metall.
Der Stein ist aus Metall.
Der Stein ist also speziell der in der Shiva-Stein, der hat metallische Eigenschaften. Das ist so. Ja. Ich meine, es ist schon spannend, denn diese sind ja weltweit verteilt, diese Klangsteine. Da gibt es größere, da gibt es kleinere. Aber auch hier muss man wieder die Kirche im Dorf belassen, denn viele Experten und Wissenschaftler, Geologen, die sagen auch, dass so metallische Steine im Erdmantel selber keine Anomalie sind. Also die sind schon da, die sind auch vorhanden. Die können auch noch hervorkommen. Das Spannende jedoch ist, wenn die mal eine gewisse Größe bekommen, ja, und auf einem Berggipfel oben sind und als Obelisk aufgestellt sind, ja, und diese verwuchert sind, dann wird es nämlich faszinierend. Denn da kann man nicht mehr von natürlich sprechen.
Das ist wirklich faszinierend. Welche zu diesem Stein. Kannst du beschreiben, was für eine Farbe hat dieser Stein? Sind die schwarz oder? Du sagst, der Boden ist bläulich außenrum. Sind die vielleicht bläulich? Wie schauen die denn aus?
Also, das war jetzt das Beispiel vom Shiva-Stein in Indien. Das ist alles rote Erde, das ist Sand, das ist Wüste. Ja. Und ich war selber noch nicht in Indien dort. Ja. Ich habe mir da selber nicht ein paar Fotos angesehen und YouTube-Berichte. Aber man sieht schon, es ist alles rot, roter Sand. Mhm. Inklusive dieser Umgebung. Ja. Nur dieser Shiva-Stein und die Umgebung vom Shiva-Stein, die unmittelbare, die haben bläuliche Erde und nicht, das hat nichts mehr mit rotem Sand zu tun. Jetzt weiß ich natürlich nicht, warum das so ist bei diesem Shiva-Stein. Da gehen die Theorien auseinander. Ja. Also die einen sagen, ja, das ist die Energie dahinter. Die anderen sagen, das sind die Außerirdischen verantwortlich dafür. Ich kann es nicht sagen, was sich bei diesem Shiva-Stein abspielt. Das Spannende jedoch, um hier einen Zusammenhang herzustellen, am Dreisesselberg haben wir ebenso einen Klangstein vorgefunden, der aussieht wie ein Obelisk, auf einer Spitze, auf einer Bergspitze liegt, auf drei Punkten aufliegt. Ja. Dieser Stein ist ungefähr 5 Meter lang und circa 2 oder 1,5 Meter hoch. Ja. Und so ein sieht aus wie eine längliche Zigarre, ja, sagen wir mal so. Der Klangstein am Dreisesselberg hat dieselbe Beschaffenheit, also von der Optik her, der hat dieselbe wie alle anderen Steine im Umkreis, nur dass er nach einem Klangstein klingt, wenn man ihn anklöppelt. Mhm. Das Faszinierende bei diesem Klangstein ist für mich dann in den weiterführenden Recherchen gewesen, dass genau in diesem Klangstein zwei Wasserschalen enthalten waren oder sind, weiterführend circa 1 Meter neben diesem Klangstein auf einem darunterliegenden Stein eine weiße Fläche zu beobachten war, circa im Durchmesser von 4 Meter. Und wir haben damals mit einem Geologen gesprochen und haben ihn gefragt, weshalb dieser Stein darunter ja so kräftig weiß ist und alles andere verwittert. Müsste diese Stelle nicht auch verwittert sein? Ja, das weiß er selber nicht. Das könnten Salzablagerungen sein, etc., etc., etc. Hat sich auch noch nie wer damit beschäftigt, das zu untersuchen, warum das so ist. Das ist wie, wenn du diesen Stein glatt geschliffen hättest. Und im Zusammenhang mit dem Schieferstein haben wir hier wieder dieselbe Komponente. Wir haben an sich einen Klangstein, der klingt. Wir haben eine Stelle, die naturbelassen ist. Beim Schieferstein das Bläuliche und hier am Granitstein das Weiße. Und die dritte Komponente ist die Tiergattung. Wir haben am Schieferstein ja, diese Eidechsenform, die es eigentlich nicht geben dürfte in diesem Umkreis. Und das Spannende am Dreisesselberg, als wir mit den Zoologen gesprochen hatten, was sich dort für ja, Ungeziefer herumtümmelt, ja, in dieser Umgebung, hat uns die Zoologie bestätigt, dass im Umkreis dieses Klangsteins von circa 700 bis 800 Meter eine Spinnengattung befindet, die es in ganz Mitteleuropa gar nicht geben dürfte. Das ist ja auch wieder so eine Sache, die hier wieder zusammenkommt und das ist das Faszinierende.
Du hast vorhin von Kultstätten geredet. Gibt es denn Berichte darüber, dass diese Klangsteine in irgendwelche Zeremonien einbezogen wurden?
Diese Klangsteine selber, die können ja für alles Mögliche herangezogen werden. Wir haben erkannt bei unseren Recherchen, da wir ja drei vorgefunden haben von diesen Klangsteinen, dass diese Klangsteine in einem bestimmten Winkel zueinander stehen, nämlich jeweils zu 60 Grad. Und diese drei Plätze, wo die Klangsteine wir gefunden haben, im Prinzip drei Kultstätten waren, auch zur damaligen Zeit, wo es verschiedenste Mythen und Legenden hierzu gibt und die sich in einer Entfernung von, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz auswendig, in einer Entfernung von circa 3,5 Kilometer zu einem Dreieck verbinden. Ja. Mhm. Und wenn man das weiter betrachtet, zu was für einer Zeit das alles entstanden ist, mit Flora und Fauna und vor allem den Kultstätten mit diesen Keltenschanzen in der Umgebung, dann wird man fündig an einem Input von verrückten Dingen, und zwar von Dingen, die die Kelten damals an Technologie hatten. Nur mit Mutter Erde und der Natur, wo sie Keltenschanzen für Wetterbeeinflussung hergenommen haben, wo sie Ton- und Frequenzsteine für diverse Heilbehandlungen herangenommen haben. Und wir gehen hier weiter in unserer Theorie und sagen, ja, wenn diese drei massiven Klangsteine zu einer bestimmten Zeitgleich angeschlagen werden, dass sich eine Frequenz niederschlägt, dann haben wir in der Mitte dieses Dreiecks nämlich einen sehr besonderen Punkt, wo ein Obelisk steht. Und wir gehen hierzu weiter und sagen, was ist, wenn man diese drei Steine anschlägt, die Frequenz kommt einher und es tut sich ein Portal auf.
Das ist ja spannend. Das ist eine spannende Theorie.
Das ist natürlich nur eine Theorie, die es ist schwer zu beweisen. Wir hatten damals versucht, diese Frequenzen einzufangen und wir hatten bei einem Klangstein tatsächlich auch die Chance gehabt und haben hierzu Messtechnikern den Stein angeschlagen und haben verrückte Ausschläge im elektromagnetischen Bereich, alles messbar, mit EMF-Geräten, mit allem Möglichen rundherum. Wir haben hier tatsächlich was aufgefangen, wo wir gesagt haben, das kann erstens gar nicht sein, was wir da gemessen haben. Also das bestätigt die offiziell gesehene Wissenschaft nicht. Ne? Denn diese Steine, die leben. Wenn man diese anschlägt und dieser Ton wird erzeugt, dann tut sich was auf. Ein Kollege von mir hat, wie wir da oben waren, der hatte plötzlich Ja, der hatte Einblicke in komplett andere Sphären. Ja. Der hat mir erzählt von diversen Visionen. Ich habe ihn für verrückt erklärt und habe gesagt, naja, Manfred, ja, du spinnst ja, ja. Bis ich mich selber mal hingestellt habe, wo wir diesen Klangstein angetönt haben, wo wir auch diese Frequenzen aufgezeichnet haben. Habe ich auch selber festgestellt, dass ich plötzlich Sachen gehört habe, ja, die ich gar nicht hören konnte. Ja. Und das ist schon eine ganz verrückte Sache. Ja.
Wie habt ihr diese Steine zum Klingen gebracht? Mit was habt ihr da rangeklopft?
Mit anderen Steinen.
Mit Steinen.
Man muss bedenken, diese Steine sind sehr, sehr groß. Und hier mit einem Hammer ranzuklopfen, da wird man nichts hören. Du musst schon ein vergleichbares, einen großen Schwingungskörper dagegen prallen, ja, dass das auch im Prinzip in den hörbaren Bereich geht, beziehungsweise dass man da auch was messen kann. Ja.
Ich stelle mir vor, wenn du mit irgendwas, wie du sagst, geeignet großem dagegen schlägst, und zwar wirklich oft und ganz lange, dass dieses Ding wahnsinnig anfängt, Schallwellen oder Tonwellen zu erzeugen.
Total. Das hört sich an wie ein, das kannst du nicht mal beschreiben, wie wir da dagegen geblöckert haben, ja, mit dem
Ja.
anderen Felsen. Ja. Das kannst du nicht beschreiben. Mir ist es vorgekommen, wie wenn das die nächsten 100 Kilometer noch ausstrahlt. Ja. Also das hat so eine Intensivität, ja. Das spürst du auch bis in die letzte Zelle rein, ja. Diesen Ton und diese Schwingung. Ja. Und das ist das Faszinierende.
Genau, das ist das Spannende. Man kennt es ja zum Beispiel, als wir früher noch in der Diskothek waren und haben uns an die Bassbox gestellt. Das geht ja auch durch Mark und Bein. Oder wir kennen es von diesen Klangschalen. Es gibt auch diese Klangschalentherapie gegen alle möglichen Gebrechen, die man so hat. Das geht ja auch durch und durch. Wenn man sich darauf einlässt und wirklich entspannt, dann geht es auch wirklich durch Mark und Bein. Und ich kann mir vorstellen, durch diese Steine ist es ja tausendmal stärker, diese Klangwelle, diese Druckwelle. Ich kann mir gut vorstellen, dass an dieser Theorie was dran ist, dass wenn man da alle drei Steine anschlägt, dass da irgendwas, was auch immer passiert, wenn man da an der geeigneten Position steht.
Ja, es ist natürlich nur eine Theorie, da müsste man wirklich mal einige Leute zusammentrommeln, die zeitgleich dasselbe machen wie die anderen auf den anderen Steinen, ja. Dann wäre es vielleicht mal spannend, was da wirklich dabei entsteht, ja. Aber ich sage mal so, also schon allein diese Tatsache, ja, dass sich dort Dinge befinden, wie Obelisken, andere Kulturgüter, ja, und Kraftplätze, der Drachenkamm oder der Quarzpfahl, wie ich ihn nenne, ja, der sich bis rauf spannt mit den ganzen keltischen und Kultstätten. Das alleine und die Tatsache, dass die Kelten im Prinzip mit diesen Keltenschanzen Technologien hatten, die sogar bis zur Levitation hingehen, weil da wir uns ja auch gefragt haben, wie sind die Steine da hochgekommen? Naja, vielleicht durch Levitation, wer weiß. Weil früher haben sie noch keinen Hubschrauber gehabt.
Ja.
Und schon allein diese ganzen Tatsachen, die lassen für mich im Prinzip mal in der Summe genau das stehen, dass nämlich dieser Ort noch viel, viel mehr könnte oder kann, als wir uns das jemals vorstellen können, zum jetzigen Zeitpunkt, ja.
Du meintest vorhin, dass ich glaube, eine Theorie besagt, dass wenn man alle drei Steine gleichzeitig anschlägt, dass sich eventuell ein Portal öffnet. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn sich Es muss nicht sein, dass sich ein Portal öffnet vielleicht, aber wenn man da an dieser Stelle sitzt, an der richtigen Stelle sitzt und diese Schallwellen, diese Klänge auf einen einwirken aus diesen drei Positionen, dass einen das geistig schon richtig wegbeamt, also dass man richtig in einer anderen Dimension ist, sag ich mal, so wie eine Art Droge, sag ich mal, dass das so auf einen einwirkt, dass man da wirklich. Du hast ja gemeint, man sieht wirklich oder hört Dinge, die man eigentlich gar nicht hören kann.
Ja, also das kann man, den Versuch kann man ja selber machen. Wenn man zum Beispiel selber am Dreisesselberg fährt, ja, und mal einfach zu diesen diversen Plätzen hingeht, die ich ja in den Büchern dann auch beschreibe, oder es gibt ja noch unzählige andere Kraftorte weltweit. Ja. Bei uns im Waldviertel gibt es zum Beispiel auch eine Pyramide. Das ist so eine kreisförmige Pyramide. Wenn man an die Spitze raufgeht, man bleibt da circa 10, 15 Minuten oben sitzen, da kommt man runter und denkt sich, jetzt war man in einem anderen Universum. Ja. da spielt der Verstand schlussendlich komplett verrückt. Ist ja mittlerweile auch schon beschrieben, warum das so ist. Denn man muss ja bedenken, an diesen Kultstätten, wie zum Beispiel auch, wo der Obelisk steht, am Dreisesselberg oder bei dieser Pyramide. Mhm. Da kreuzen sich ja immer Wasseradern und Leylinien. Und genau dieser Kreuzungspunkt, da steht dann dieser Obelisk oder dieser Kraftort. Ja. Das sind ja Schwingungen, ja, meistens positiv gedreht. Es gibt ja auch Negativdrehungen, aber diese sind meistens in so einer positiven Drehrichtung. Ja. Und wenn man sich da einfach als menschlicher, also als biologischer Organismus, ja, darauf begibt, das verändert einfach das Schwingungsmuster und dann kann man schon davon sprechen, dass man ja verrückt wird oder vielleicht sowas Ähnliches wie Drogenkonsum, ja.
Ja.
heranziehen könnte. Also das ist schon, das ist ja auch mittlerweile schon, ich will ja schon fast sagen, bewiesen, dass auf solchen Orten oder Kraftpunkten, Wasseradern, Leylinien und vor allem Kreuzungsbereiche, dass sich hier einfach was abspielt, das sich aber nicht nur im biologischen Mechanismus niederschlägt, sondern auch im Naturellen. Ja. Wir haben hier zum Beispiel diese Schalensteine, finden wir öfters vor, wo sich immer Wasserpfützen darin bilden. Nun, das Spannende ist, die verdunsten nie und das weiß keiner. Diese Wasserpfützen im Sommer, diese verdunsten nie. Es gibt zum Beispiel bei uns in Oberösterreich auch so einen Schalenstein, der ist ungefähr einen Meter Durchmesser und da steht immer so 2 bis 3 Zentimeter das Wasser drinnen. Wir waren damals im Hochsommer, hatten wir uns diesen Platz angesehen. Und es ist tatsächlich so, wir waren da zelteln und alles Mögliche und haben das beobachtet. Ja, das Wasser verdunstet nicht. Es müsste aber verdunsten. Nun, zu diesem Stein besonders ist ja auch die Legende, die besagt, ja, wenn dieses Wasser jemals verdunstet oder nicht mehr in der Schale enthalten ist, dann geht die Welt unter. Das ist eine Sage. Aber man sieht schon, also dieser Energievortex, der sich durch die Kreuzungspunkte auftut, ja, der ja auch messbar ist, dieser Energievortex lässt es zum Beispiel bei diesen Schalensteinen nicht zu, dass das Wasser verdunstet. Und das ist schon faszinierend genug, finde ich.
Das ist wirklich faszinierend. Wo auf der Welt gibt es denn noch nennenswerte Klangsteine? Wo stehen denn noch nennenswerte Klangsteine? Weiß man das? Weißt du das?
Oh, nein, also ich habe mich ja selber mit Klangsteinen so noch nie wirklich beschäftigt, bis auf das Thema mit dem Dreisesselberg, wo wir unter anderem auch auf den Schieferstein gekommen sind mit den interessanten Zusammenhängen, wo sich sonst noch weltweit solche Klangsteine befinden. Nun, das kann ich so jetzt nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Mhm.
Das wäre jetzt noch spannend gewesen. Okay, wo können wir mehr zu dem Thema Klangsteine erfahren? In welchem Buch? In welchen deiner Bücher?
Dieses Thema mit dem gänzlichen Dreisesselberg und noch vielen, vielen anderen, auch zu Megalithanlagen, Keltenschanzen und vieles mehr, das wird beschrieben in dem Buch Magischer Dreisesselberg von Klangsteinen und besonderen Plätzen im geomantischen Fokus.
Sehr schön. Werde ich natürlich alles unter dem Podcast verlinken, wie immer. War sehr spannend heute. Ich sage auf jeden Fall danke und bis zum nächsten Mal.